NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
7. August 1106. Der Todestag von Kaiser Heinrich IV.
Welch eine Demütigung. König Heinrich IV. Muss im Januar 1077 heimlich über die Alpen ziehen. Nicht über die ausgebauten Pässe der Schweiz, die haben seine Feinde gesperrt. Durch den Schnee der Westalpen stapft er, mit dabei auch Königin Bertha und der zweijährige Prinz Konrad.
Sie krochen bald auf Händen und Füßen vorwärts, bald stützten sie sich auf die Schultern ihrer Führer. Manchmal auch, wenn ihr Fuß auf dem glatten Boden ausglitt, fielen sie hin und rutschten ein ganzes Stück hinunter. Schließlich gelangten sie doch unter großer Lebensgefahr in der Ebene an. Die Königin und die anderen Frauen ihres Gefolges setzten sie auf Rinderhäute und zogen sie darauf hinab.
Hinab nach Italien. König Heinrich, ihm bleibt, will er seinen Thron retten, diesmal keine andere Wahl. Heimlich übt er wahrscheinlich schon mal diesen einen Satz.
Ich, König Heinrich, werde innerhalb der von Papst Gregor bestimmten Frist allen Klagen über mich, dem Rechte gemäß Genüge leisten, nach dem Urteile des Papstes.
Heinrich will beim Papst klein beigeben, zumindest für den Moment. Er muss diesen Weg gehen, den Gang nach Canossa. Heinrich ist bei dem legendären Marsch erst 26 Jahre alt und hat doch schon alle Höhen und Tiefen eines Mittelalterherrschers hinter sich. Mit 3 Jahren hat ihn sein Vater bereits zum Mitkönig wählen lassen. Bald darauf war der Vater tot und seine Mutter, Kaiserin Agnes, stand allein mit Kleinkind gegen die Großen des Reiches. Diese Fürsten, sie wollten sich auf Kosten des Kindes bereichern und ihre Macht ausbauen. Besonders dreist agierte der Erzbischof von Köln. Bei einem Fest in Kaiserswerth am Rhein lockte er den 12-jährigen Heinrich auf ein Boot.
Rasch stemmen sich die Ruderer hoch, werfen sich mit aller Kraft in die Riemen und treiben das Schiff blitzschnell in die Mitte des Stroms. Der König dachte nichts anderes, als dass man ihm Gewalt antun und ihn ermorden wolle, und stürzte sich kopfüber in den Fluss.
Ritter sprangen dem jungen Heinrich nach und brachten ihn zurück auf das Entführerschiff. Der Knabe war jahrelang dem Kölner Erzbischof ausgeliefert. Das brannte sich ein, sagt der Heidelberger Mittelalterhistoriker Stefan Weinfurter.
Das war traumatisch offenbar für ihn. Und als er dann 3 Jahre später volljährig wird, war ja seine erste Absicht, den Kölner Erzbischof sofort mit dem Schwert zu erschlagen.
Der König gegen die Reichsfürsten. Ein Kampf, der sein Leben durchzog. Heinrich paktierte lieber mit der zweiten Reihe, vor allem mit dem Erzbischof Adalbert von Hamburg-Bremen.
Diese Zusammenarbeit, ich nenne es mal mit einer zweiten Garnitur, stört natürlich die Fürsten. Das erbost sie, das erzürnt sie über alle Maßen und das führt eben auch dazu, dass die Kluft immer größer wird.
Als erstes eskalierte der Konflikt mit den mächtigen Sachsen. Im Harz ließ Heinrich große Festungsanlagen bauen, allen voran die Harzburg bei Goslar. Sogar Gebeine von Verwandten aus seiner saalischen Familie ließ Heinrich hierhin umbetten, eine Machtdemonstration. Der Herrscher bin ich, Heinrich. Feingespür hatte er nicht gerade, der junge König.
Heinrich IV. War natürlich ein, um das ein bisschen salopp zu sagen, rabiater Herrscher. Das müssen die alle sein. Da gibt es keine zarten Figuren. Die müssen im Schwertkampf geübt sein und müssen sich auch durchsetzen können. Der mittelalterliche König in dieser Zeit führt sein Heer persönlich an. Er muss immer dabei sein.
Auch im Jahr 1073, als die Sachsen angreifen. Der König muss erkennen, sie sind stärker.
Heinrich IV. Hätte keine Chancen gehabt gegenüber den Sachsen, wenn die Sachsen nicht einen Fehler gemacht hätten. Sie haben die Harzburg bei Goslar geplündert. Nicht nur geplündert, sondern sie haben die Saliergräber geplündert. Sie haben einfach die Knochen ausgegraben und herumgeworfen. Und das hat eine große Wirkung gezeigt beim hohen Adel.
Die öffentliche Meinung schlägt um zugunsten Heinrichs. Die Reichsfürsten kämpfen nun ausnahmsweise mit ihrem König.
Sie treten auf seine Seite über und besiegen in dieser fürchterlichen, riesigen Schlacht da an der Unstrut die Sachsen, die niedergemetzelt werden. Diese Berichte sind ja schauerlich, muss man sagen, von diesem Morden, das da abläuft. Und da ist er dann natürlich auf der Höhe.
Heinrich fühlt sich stark und unangreifbar. Ausgerechnet ein ehemaliger Mönch kommt ihm nun in die Quere und wird sein gefährlichster Gegner. Der neue Papst Gregor der Siebte, einer, den selbst ein Mitstreiter als Zuchtrute Gottes tituliert oder als heiliger Satan. Dieser Papst setzt rücksichtslos durch, was die sogenannten Reformpäpste bereits seit einigen Jahrzehnten anstreben. Er will die Investitur allein für sich, das Recht, neue Bischöfe einzusetzen. Der Papst stellt sich selbst über den Kaiser.
Nur der Papst kann Bischöfe absetzen und auch wieder einsetzen. Der Papst kann Kaiser absetzen. Niemand besitzt richterliche Gewalt über den Papst. Der Papst kann Untertanen vom Treueid gegen unwillige Herrscher entbinden.
Das ist starker Tobak. Bislang fühlten sich die römisch-deutschen Könige und Kaiser als Haupt der Christenheit eingesetzt von Gott. Dieser Papst Gregor will nun selbst die Nummer eins des Abendlandes werden.
Das ist eine ganz neue Position in dem Sinne, dass der Papst sich anmaßt, über die Wahrheit zu entscheiden.
Wer sagt die Wahrheit? Wer ist rechtmäßiger Herrscher? Grundsatzfragen, die Europas Entwicklung vorantreiben. Sie werden lange erbitterte Kriege heraufbeschwören, aber auch die Art des Denkens komplett verändern. Denn wer die Wahrheit für sich beansprucht, der braucht zur Begründung Logik und Verstand, Rhetorik und Wissen. Kriege und Kultur. Der Investiturstreit bringt beides.
Was aber diese Vorgänge vor allen Dingen ausgelöst haben, ist die Wahrheitsfindung, die Scholastik, die dialektische Methode, die den Verstand einsetzt. Und das wird bestimmend werden für eine neue Wissenschaft, die im 11. und 12. Jahrhundert sich dann langsam in Universitäten weiterentwickelt. Das ist, glaube ich, sensationell. Und das gibt es nur in dieser Kultur.
Die Debatte beginnt im Januar 1076. Der junge König Heinrich nimmt den Machtkampf mit dem Papst sofort auf.
Geistliche und weltliche Macht gehören unauflöslich zusammen. Und Christus ist der Leim.
Heinrich will sagen, die Kirche muss am Staate kleben. Das sieht Papst Gregor ganz anders.
Die Kirche muss, damit sie heilig bleibt, unabhängig sein von allem Weltlichen.
König Heinrich geht in die Offensive. Er sammelt die Bischöfe des Reiches um sich. Sie haben kein besonderes Interesse an einem Papst in Rom, der ihnen Vorschriften macht. Bischöfe und König kontra Papst.
Jedes Recht, welches du am Papsttum zu haben schienst, spreche ich dir ab. Ich befehle dir, vom Thron herabzusteigen.
Gregor bleibt sitzen und zieht alle Register seiner Macht. Ritter hat er keine, aber das Schwert der Kirche, die Exkommunikation, den Kirchenbann. Er schließt den König aus der Kirche aus und verkündet das Ganze noch effektvoll in einer Art Zwiegespräch mit dem heiligen Petrus.
Heiliger Petrus, du Fürst der Apostel, mir ist durch deine Gnade von Gott die Macht gegeben, zu binden und zu lösen, im Himmel und auf Erden. Hierauf fest vertrauend, untersage ich dem König Heinrich, der sich gegen deine Kirche in unerhörtem Stolz erhoben hat, die Herrschaft über das ganze Reich der Deutschen und über Italien. Und ich löse alle Christen von den Banden des Eides, den sie ihm geschworen haben oder noch schwören werden.
Papst wirft König aus der Kirche, eine Sensation. Wer ist im Recht? Ein Kampf um die Meinungsführerschaft bricht los.
Wir haben zum ersten Mal in unserem Mittelalter eine Phase, in der moralische Argumente als Kampfinstrumente eingesetzt werden.
Heinrich, nicht durch Anmaßung, sondern durch gerechte Anordnung König, an Hildebrand, nicht mehr Papst, sondern falscher Mönch.
Der falsche Mönch gibt mit gleicher Münze zurück. Er stellt Heinrich als moralischen Abschaum dar. Gregors Anhänger behaupten, der König sei ein Lüstling, der massenweise Frauen missbrauche und sogar seine eigene Schwester habe vergewaltigen lassen.
Das Bild, das ihn geradezu als Teufel zeichnet, als Satan, als Antichrist, als jemanden, der den Frauen nachstellt und der also da wüste Exzesse feiert.
Die wichtigsten Fürsten des Reiches schlagen sich auf die päpstliche Seite. Wohl weniger, weil ihr König wüste Exzesse feiert, sondern weil sie ihren unbequemen Heinrich loswerden wollen. Sie stellen dem König ein Ultimatum. Bis zum Jahrestag der Bannung muss er wieder in der Kirche sein, sonst verliert er seinen Thron. Durch den Bann ist Heinrich kein Christ mehr. Niemand muss ihm gehorchen. Dieser Bannstrahl wirkt. Ab Oktober 1076 präsentiert Heinrich sich als reuiger Sünder.
Da wir erkannt haben, dass wir uns von unserer gewohnten Freundlichkeit gegen den apostolischen Stuhl und seinen ehrwürdigen Vorsteher, den Herrn Papst Gregor, durch den Einfluss einiger unserer Getreuen haben fortreißen lassen, beschlossen wir, unseren früheren Entschluss nach heilsamen Rate abzuändern und dem Herrn Papst Gregor in allen Stücken den schuldigen Gehorsam zu leisten.
Doch das reicht nicht. Fürsten und Papst sind fest entschlossen, sich in Augsburg zu treffen und den König zu stürzen. Heinrich rettet sich in die Flucht nach vorn.
Der Papst war schon auf dem Anmarsch und Heinrich IV. Hat natürlich erkannt, das ist das Ende für ihn. Wenn das zustande kommt, wenn die sich treffen und diese Veranstaltung durchführen, dann ist er geliefert.
Heinrich muss den Papst rechtzeitig abfangen und marschiert im Januar 1077 über die verschneiten Alpen. Der Papst erfährt vom Anmarsch des Königs und begibt sich in die sichere Burg Canossa. Am 25. Januar 1077 steht König Heinrich IV. Vor der verrammelten Burg, barfuß und nur im groben Büßerhemd. 3 Tage lang lässt der Papst ihn vor dem Tor frieren. Dann kann Gregor nach christlichem Selbstverständnis nicht anders und muss den vorschriftsmäßig büßenden König wieder in die Kirche aufnehmen.
Durch seine beharrliche Reue und die so eindringliche Fürbitte aller Anwesenden lösten wir ihn schließlich vom Bande des Bannes und nahmen ihn in die Gemeinschaft und in den Schoß der Mutterkirche auf.
Eine tiefe Demütigung für Heinrich, das sieht Historiker Stefan Weinfurter, Autor eines Standardwerkes über Canossa, anders.
Es war zuallererst eine kluge List. Das gemeinsame Tribunal in Augsburg, das hätte seinem Königtum das Ende bereitet. Davon bin ich überzeugt. Es ist aber auch die Dokumentation der Autorität des Papstes durch den König.
König Heinrich rettet seinen Thron. Doch der Kampf geht weiter. Ein Mann unfähig zum Frieden. Er denkt nicht daran, wie versprochen, sein Privatleben durchleuchten zu lassen und wird wieder gebannt, diesmal ohne durchschlagende Wirkung. Denn auch viele deutsche Bischöfe wollen ihrem fanatischen Papst nicht mehr folgen. Der König kämpft jahrzehntelang weiter gegen die Fürsten des Reiches und Gegenkönige. Mit seinen Rittern zieht er auch nach Rom und setzt einen Gegenpapst durch, der ihn im Jahr 1084 zum Kaiser krönt. Ein Jahr später stirbt der alte Papst Gregor, Heinrichs Erzfeind, fernab von Rom in Salerno. Auch als Kaiser verliert sich Heinrich in immer neuen Kämpfen. Sein ältester Sohn Konrad läuft ins päpstliche Lager über. Ein reichsweiter Landfrieden findet kaum Beachtung. Am Ende wird der Kaiser von seinem zweiten Sohn, Heinrich dem V., gefangen genommen und entmachtet. Er kann zwar noch einmal fliehen, stirbt aber kurz darauf im Sommer 1106 mit 55 Jahren.
Ein bisschen ein Problem entstand natürlich bei der Frage, wohin mit dem Leichnam.
Denn Heinrich IV. Ist, als er stirbt, gerade mal wieder gebannt. Ein christliches Begräbnis verbietet sich. Erst als er 5 Jahre nach seinem Tod posthum wieder in die Kirche aufgenommen wird, darf sein Sarkophag in den Dom zu Speyer überführt werden. Endlich, lange nach seinem Tode, findet der kriegerische Heinrich Frieden. Die letzte Demütigung, sie hat ein Ende.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an Kaiser Heinrich IV., der am 7. August 1106 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.